Folge 44 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast. Heute mit 21 Community-Veteranen und Starbreaker-Gründer Egge und mir, dem Holger. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln unsere persönliche Meinung wider. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Konsens und Nonsens. Wie viele Nutzer hat das Lightning-Netzwerk wirklich? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen und dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Hallo Egge.
Moin Holger.
Hi, wir kennen uns ja aus der 21-Community und im Konsens-Nonsens-Chat bist du auch unterwegs. Aber magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Du hast ja eine unfassbare Lernkurve hinter dir in den, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber du bist ja noch gar nicht so lange dabei und jetzt bist du erstens hier im Konsens Nonsens, was natürlich eine Wahnsinnsauszeichnung ist. Und zweitens, hast du jetzt schon dein eigenes Lightning Startup und kennst dich wirklich gut aus, bist geschätztes Community-Mitglied in der 21-Gruppe. Ich möchte fast sagen, wenn du noch 2 Monate so weitermachst, bist du kein Bitcoin-Maximalist mehr.
Gott, oh Gott, sind das viele Blumen hier. Ja, vielen Dank für die lieben Worte erstmal. Und na klar, ja. Ich muss jetzt nach der Folge hier auf jeden Fall erstmal meinen Lebenslauf updaten und das auch mit reinnehmen, dass ich bei Konsens und Nonsens war. Ja, nee, also genau, das ist eine Sache, die wird mir wahrscheinlich noch eine ziemlich lange Zeit anhaften. Ich bin jetzt dabei seit circa 15 Monaten.
Das ist krass.
Hab aber auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, nur noch sehr, sehr wenig Freizeit. Also wenn man quasi Research und einfach den ganzen Krypto-Bereich oder Bitcoin-Bereich eben nicht als Freizeit sehen würde, dann hätte ich wahrscheinlich gar keine mehr, weil so, das ist so mein einziges Hobby seitdem.
Welcome to my world.
Ja, genau. Ist aber schön hier. Ja. Macht Spaß. Ja. Genau, und eben vor 15 Monaten eingestiegen, nicht so ein richtig großen IT-Hintergrund gehabt. Ich komme eigentlich eher aus der Werbung, aber eben aus der Online-Werbung, das heißt mit Computern aufgewachsen. Und ja, habe mich dann eben tatsächlich, muss ich zugeben, durch Tesla angefangen mit Bitcoin zu beschäftigen, Anfang letzten Jahres.
Krass.
Und wurde halt direkt hooked. Ne? Und da ich eh irgendwie so ein persönliches Interesse an Systemen habe und Netzwerk und ja, vor allen Dingen Technik, hat mich der technische Hintergrund erstmal gehuckt. Ich bin auch fast kurz in so einen Bcash-Bereich reingefallen, habe mich dann Gott sei Dank fangen können. Tatsächlich war es der Roman, der mich quasi gerettet hat, weil ich einfach auf YouTube über seine, ja genau, Shoutout an Roman an der Stelle, über seine Videos gestolpert bin. Ja, und dann, wie gesagt, ein Jahr lang nichts anderes gemacht und bin dann Teil der 21-Community geworden, bin da ja auch Co-Host im Podcast, auch wenn ich in letzter Zeit eher weniger auftrete. Ja. Was daran liegt, wie du es eben schon gesagt hast, dass ich vor ein paar Monaten ein Lightning-Startup gegründet habe. Kommen wir ja auch später wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen. Ich bin Co-Founder von Starbreaker und wir machen Content-Monetarisierung mit Bitcoin, also so ein bisschen wie Patreon oder OnlyFans. Aber eben komplett gebaut auf Lightning. Und das ist ja auch so ein bisschen die Genese, warum ich heute hier bin und warum wir darüber sprechen, wie viel Nutzer oder Nutzen Lightning halt eigentlich hat.
Genau. Da muss ich vielleicht dazu sagen, es hat eine kleine Vorgeschichte. Ich habe am Wochenende auf Twitter einen riesen, Shitstorm ausgelöst. In der kleinen deutschen Bitcoin-Community. Nein, Schmarrn. Also es war wirklich, ich habe halt einfach bisschen überspitzt formuliert, ja, Lightning nutzen ja eh nur noch die gleichen 137 Leute wie vor 3 Jahren, so ungefähr. Und damit habe ich in irgendein Wespennest reingestoßen, weil dann irgendwie die Leute erstens diese 137 sehr, sehr wörtlich genommen haben. Und zweitens, der Sonntag, der ging ganz schön ab bei mir in den Mentions und in den, da ging es ganz schön zur Sache. Und dann dachte ich mir, ja, okay, da müssen wir dem wohl mal ein bisschen mehr auf den Grund gehen und vielleicht auch ein bisschen mehr Nuancen zu meinem Take hinzufügen. Natürlich sind es nicht 137 Leute, das können wir gleich schon mal festlegen. Aber sozusagen meine Grundaussage war, okay, außer der Hardcore-Community, die eigentlich hauptsächlich Lightning-Transaktionen macht, weil sie es cool findet oder weil es halt neue Technologie ist, außer dieser Hardcore-Community, die sozusagen Transaktionen macht, um Transaktionen zu machen, ist halt nicht so viel gewachsen. Und da habe ich halt sozusagen den Otto-Normalverbraucher herangezogen, der, keine Ahnung, Lightning nutzt, weil er irgendwie das für die beste Option gerade hält oder die einzige Option, die er hat, um irgendeinen Service oder irgendwas, was er halt gerade machen möchte, dass er das nur mit Lightning machen kann. Genau, dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Hast du den Shitstorm mitbekommen? Ja.
Ja, habe ich. Na klar. War ja auch, also ne, du hast ja selber gerade gesagt, es war einfach, ne, das ist ja das, was bei gerade bei Twitter, wo die Tweets eben so schön kurz sind oder so, ja. Es fehlt einfach immer so ein bisschen Nuance. So wie er da jetzt steht, würde ich erstmal auch sagen, ist erstmal ein Bad Take. Aber ja. Ich habe natürlich schon verstanden, was der Hintergrund oder quasi der Gedanke hinter dem Tweet war. Ja. Genau, und ja, lass uns direkt loslegen.
Ja, da hat mich der Markus wahrscheinlich wieder getriggert. Ich habe da halt einfach nur, das war ja einfach nur aus der Hüfte eine Antwort. Das war ja nicht einmal ein Tweet von mir, das war ja einfach nur eine Antwort, weil er mich irgendwie, weiß ich nicht, getriggert hatte.
Dein Kryptonit. Genau, und
ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe überhaupt gar kein Interesse, irgendwie Lightning zu bashen oder meine Bags zu chillen, weil ich lieber auf Ethereum, ich habe natürlich auch große Ethereum-Bags, aber ja, ich war schon immer skeptisch Lightning irgendwie, aber weil ich halt diese ganze Sache weniger aus der technischen Perspektive mir anschaue, okay, ist das eine coole Technologie, die kann man irgendwann mal viel schaffen und sondern eben immer mehr schaue, okay, was ist es, was die Nutzer da draußen interessiert, weil das halt auch so ein bisschen mein Job ist, weil ich halt immer schaue, okay, wo gibt es Interesse von den Nutzern da draußen, weil ich ja die Blockchaincenter.net habe und da muss ich natürlich, wenn ich sehe, okay, da gibt es Interesse für ein Thema, wirkt sich das direkt in Google-Suche aus und wenn die Leute Google suchen, dann möchte ich, dass ich da vorne stehe. Also muss ich einen guten Content machen. Und diesen Bedarf hatte ich bei Lightning eben bis jetzt noch nie so wirklich gesehen. Also weder jetzt allgemein, was die Erklärung der Technologie angeht, noch was irgendwie bestimmte Apps, die auf Lightning aufbauen, angeht, dass die Leute total sich nach diesem Produkt sich umgesucht haben und unbedingt da Informationen haben wollten. Also ich habe wirklich auf meiner Seite so gut wie gar kein Lightning-Content und ich bin da schon ein bisschen opportunistisch, dass ich nicht sage, ja, ich möchte jetzt hier Educational Content haben, vielleicht interessiert es ja irgendjemand, sondern ich schaue schon, weil ich halt auch ein kleines Unternehmen bin, okay, wie kann ich meine Ressourcen am besten einteilen und mache halt den Content sozusagen, wo ich weiß, okay, da gibt es schon Suchinteresse danach. Also ich bin nicht der sozusagen das Suchinteresse versucht aufzubauen, sondern der das dann halt abgreift. Und wie gesagt, das war halt bei Lightning nie so wirklich der Fall und deswegen war ich immer so ein bisschen skeptisch, auch wenn natürlich die Hardcore-Bitcoin-Community das jetzt seit Jahren, ich möchte schon fast sagen, hyped wie ein, ich sage jetzt lieber nichts, aber es ist schon, also ich finde, der Hype um Lightning spiegelt nicht das tatsächliche Nutzerinteresse wider. Wie siehst du das?
Ja, also das ist ja jetzt erstmal eine ganze Menge. Also zum einen glaube ich, dass wir haben ja, und das siehst du nicht nur bei so Sachen wie Suchinteresse oder Menge an Projekten oder sonst was, sondern du hast ja, sondern auch Funding von Entwicklern oder eben von Projekten und VC-Money und allem Möglichen. Du hast ja in dem Crypto-Space schon die Tendenz, dass in Bitcoin grundsätzlich ein bisschen weniger reinfließt. Also was das Funding jetzt vielleicht angeht. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Bitcoin so ein bisschen, also ich will nicht sagen fehlt, weil fehlt klingt so, als bräuchten wir es unbedingt, aber Bitcoin hat halt kein so starkes Marketing-Department. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass hier kurzfristig, sage ich mal, für jemanden mit viel Geld nicht so viel Rendite drin ist, also ne, in einem Investment nicht Bitcoin kaufen und ich will jetzt hier Store of Value oder sonst irgendwas, sondern ich will jetzt hier irgendwie investieren in eine Firma und will möglichst schnell reich werden. Haben wir ja gesehen bei vielen Krypto-Projekten. Und das ist bei Bitcoin, ich sag mal, ein bisschen schwieriger. Wir haben halt ein paar Projekte, die in so eine Richtung gehen. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie irgendjemanden schlecht dastehen lassen, sage ich mal. Aber ein paar Projekte, würde ich sagen, gehen im Bitcoin-Space auch in die Richtung. Aber grundsätzlich hast du diese Fast-Rich-Dinger halt mehr in diesem Token-Bereich. Ne? Und dann wird er irgendwie, ne, Use Case ist fraglich, viel Marketing, Buzzwords, bla bla bla, viel Geld rein, Pump and Dump, los geht's. Ich glaube, das ist ein Grund, dass einfach ja, ne, an den Otto Normalverbraucher, sag ich mal, diese Bitcoin-Themen nicht ganz so herangetragen werden. Aber ich muss dir durchaus zustimmen an der Stelle, weil ich auch das Gefühl habe, wir haben bei Lightning schon in gewisser Weise ein Adoption-Problem sozusagen, was ich mir nicht ganz erklären kann, weil es so viele Dinge lösen würde. Mhm. Aber es wird tatsächlich weniger genutzt, als es eigentlich logisch wäre. Mhm. Also das sehe ich halt auch. Es ist klar, und der Hype in der Bitcoin-Community ist riesig. Und ich glaube, man warum die Community deinen 137er-Take so schlecht aufgenommen hat, ist, weil wenn du in diesen Communities drin bist, dann siehst du ja, wie stark die Community selber wächst. Dein Take war ja aber eigentlich zu sagen, Lightning schafft es nicht über die Grenze der Community hinaus. Die Community wächst halt total. Also ich bin ja zum Beispiel aktiv in den Raspberry Blitz Supportgruppen drin. Raspberry Blitz ist ein Bitcoin Fullnode und Lightning Package sozusagen, wo du relativ easy deinen eigenen Bitcoin Fullnode und Lightning Node eben aufsetzen kannst auf einem Raspberry Pi. Und ich sehe ja jeden Tag, dass Leute dazukommen, dass Leute einen neuen Node aufsetzen. Aber die werden dann ja Teil dieser Community. Und das ist ja quasi auch das, was du mit dem Tweet so ein bisschen meintest, dass es eben über diese Grenze nicht hinausgeht. Dass jemand, der eben nicht Teil dieser Hardcore-Community ist, unbedingt Lightning nutzt. Also Peter, ja, der eben seinen Einkauf bezahlen will.
Ja, das war auch eine der Argumente. Wieso muss es zum Otto-Normalverbraucher gehen? Es reicht doch, wenn sozusagen die Hardcore-Community immer mehr georange-pillt wird und dann Lightning nutzt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert. Ich meine, das Endziel sollte ja schon sein, dass irgendwie alle irgendwie Lightning nutzen, auch wenn sie es nicht einmal irgendwie teilweise nicht einmal merken, dass sie Lightning benutzen. Aber es ist ja schon so, dass bei jeder neuen Technologie hast du ja immer irgendwie diesen Zyklus, wo du halt zuerst die Early Adopter hast, irgendwie die ersten 1-2% und dann kommt dann irgendwie erstmal die Innovators hast du ja, die erste Gruppe, die irgendwie was adopten. Und ich würde sagen, da befinden wir uns jetzt gerade bei Lightning. Dann gibt es die Early Adopter, das sind dann irgendwie nochmal die ersten 10%. Dann kommt die Early Majority, das sind dann wirklich schon viele. Da würde ich jetzt mal fast sagen, da steckt Bitcoin jetzt gerade irgendwo allgemein. Dann noch die Late Majority und dann die Laggards. Aber diesen Sprung zu schaffen bei einer neuen Technologie, dass du die auch wirklich abgreifst, das ist ja nicht bei jeder Technologie gegeben. Und oft ist es halt so, du hast immer nur diese Hardcore-Community, die ein Produkt mega toll findet, aber die schafft es halt diesen Sprung nicht, diese Early Majority irgendwann mal zu überzeugen. Und da bin ich halt noch gespannt, wie das bei Lightning geht.
Ja. Ich würde auch sagen, dass ich tatsächlich jedem, der sagt, ja, Lightning braucht das auch nicht und Lightning kann auch in diesem Hardcore-Kreis eben bleiben, sofort widersprechen würde, weil ich meine, der Grund, warum ich ein Lightning-Startup gegründet habe, ist, weil ich das Potenzial sehe, Dinge zu lösen, Probleme zu lösen, die unser Legacy-Zahlungssystem einfach hat, ja. Vor allen Dingen dieses Machtgefüge eben aufzusprengen. Und das ist ja das, was wir auch wollen. Also es ist ja tatsächlich so, dass ich auch, ich sag mal, ideologisch quasi angetrieben bin, Lightning möglichst groß zu machen. Mhm. Und einfach aus Überzeugung da eben sehe, dass es einfach vielen, vielen Menschen auf der Welt helfen könnte. Und die Wahrscheinlichkeit, also wenn man mal wirklich ganz rational rangeht, die Wahrscheinlichkeit, dass diese vielen, vielen Menschen, die diese Probleme haben, zu Hardcore-Bitcoinern werden, die irgendwie auf Linux ihre Programme laufen lassen, ist dann doch eher gering. Das wäre natürlich schön. Also es ist jetzt, ne, wenn sich jeder so komplett educaten würde und jeder eben in diesen Kreis reinkommen würde, das würde ich natürlich total begrüßen. Aber es ist einfach nicht realistisch aktuell, meiner Meinung nach. Ich werde das nicht mehr erleben. Vielleicht passiert das ja irgendwann, dass wir uns zu so einer Gesellschaft entwickeln. Aber das wird Generationen brauchen. Und ich bin nicht bereit zuzusehen, wie diese Probleme, die wir haben, eben für Generationen weiter zu bestehen. Das heißt, mein Ziel ist es eigentlich, Lightning eben so eine Adoption zu bringen, dass es eben tatsächlich der Peter von der Ecke eben oder der Otto Normalverbraucher nutzen kann.
Ja. Ja, ich habe dann, oder mir wurden ja dann jede Menge Zahlen um die Ohren geschmissen, beziehungsweise jede Menge nicht. Also meistens wurde mir halt sozusagen die Lightning-Kapazität um die Ohren geschlagen, wie die gewachsen ist in den letzten 3 Jahren, die natürlich auch gewachsen ist. Vielleicht können wir da mal auf die Zahlen eingehen, weil was haben wir denn überhaupt für Zahlen, an denen wir sozusagen die Adoption festmachen kann. Und das ist ja bei Lightning inhärent schwierig, weil das halt auch quasi fast schon per Design ist, dass es eigentlich gar nicht so viele Informationen darüber gibt, wie es tatsächlich genutzt wird. Magst du vielleicht mal die einzige tatsächliche Metrik, die wir haben, nämlich die Kapazität der Lightning-Channels, so ein bisschen erklären und was die Probleme davon sind und was man darüber überhaupt ablesen kann.
Ja, klar, gerne. Also wie du sagst, wir haben nicht so feste Daten über Transaktionsvolumen, weil Lightning, da werden mir jetzt bestimmt viele widersprechen, aber Lightning in der Grundidee eher ein privates Konstrukt ist, sage ich mal. Also wir sehen nicht wirklich, wie sich Zahlungen bewegen, was auch irgendwie gut ist.
Ja.
Und was wir aber sehen können, ist die Zahl der öffentlichen Nodes, also der öffentlichen Knotenpunkte, die wir eben im Zahlungsnetzwerk haben, und die Gesamtmenge der Bitcoin, die in öffentlichen Zahlungskanälen eben gelockt sind. Und kurz vielleicht so ein Rundumschlag für Lightning. Lightning funktioniert so, dass ich eben sage, ich schiebe nicht Zahlungen aktiv von Konto zu Konto, sondern es gibt ein Netzwerk aus eben den Zahlungsknotenpunkten, den Nodes, und diese Nodes haben Zahlungskanäle zueinander. Und um so einen Zahlungskanal zu eröffnen, muss ich Bitcoin im Main-Layer eben locken. Und dann habe ich quasi, ich bezeichne es immer als Sparbüchse, die sich zwischen zwei Personen befindet. Wir tun beide ein Bitcoin zum Beispiel rein und dann kann ich eben Holger sagen, okay, hey, ich schicke dir jetzt einen halben Bitcoin, aber ich schicke dir nicht wirklich einen halben Bitcoin, sondern wir unterzeichnen einfach einen Vertrag, der jetzt sagt, okay, in dieser Sparbüchse sind immer noch zwei Bitcoin drin, Holger gehören jetzt aber eben 1,5 Bitcoin und mir noch 0,5 Bitcoin. Und das ist eben das Ganze eben kryptografisch abgesichert. Und in dem Moment, wo es, also zum Netzwerk wird es eben in dem Moment, wo du quasi diese Sparbüchsenverträge auch über mehrere Knotenpunkte hinweg quasi anpassen kannst. Also wenn ich jetzt Markus hat einen Kanal mit mir und Markus kann jetzt sagen, okay, ich will jetzt Holger 0,5 Bitcoin schicken, hat aber keinen direkten Kanal zu Holger. Das heißt, Markus sagt mir, hey, ich tue hier 0,5 Bitcoin oder 0,5 Bitcoin in unserer Sparbüchse gehören jetzt dir. Dafür gibst du bitte Holger 0,5 Bitcoin mehr aus deiner Sparbüchse mit ihm. So, das ist das System. Und wir können halt quasi die Summe dieser Sparbüchsen im Netzwerk, die gesamte Kapazität dieser Sparbüchsen, können wir quasi sehen. Allerdings auch nur von den Kanälen, die tatsächlich öffentlich im Netzwerk eben angekündigt werden. Ich kann nämlich entscheiden, wenn ich einen Kanal aufmache, ob ich dem Netzwerk mitteilen möchte, dass dieser Kanal existiert, damit er eben zum Beispiel für so eine Route genutzt werden kann, wie die von Markus zu Holger gerade, oder eben nicht.
Ja, also nur zumal, weil das halt auch immer wieder ein Argument ist, ja, du siehst ja auch nur die öffentlichen. Also laut BitMEX Research sind ungefähr 30% aller Channels Private Channels. Also es ist nicht so, dass sozusagen ein Vielfaches des öffentlichen, einsehbaren, gelockten Volumens sozusagen im Lightning steckt. Also es ist schon irgendwie in der Range da drin.
Wobei, da muss man auch sagen, wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil die Verteilung, also die Größe dieser Kanäle nicht vergleichbar ist zwischen, also vermutlich, ne, das ist ja immer eine Mutmaßung, aber es ist eben so, dass private Channel oftmals eben von Corporate genutzt werden, also von irgendwelchen, keine Ahnung, Exchanges zum Beispiel, die Lightning anbieten, die eben untereinander Zahlungskanäle nutzen, um ihre Nodes, um ihre Liquidität eben auszugleichen. Oder eben auch, also wir zum Beispiel versuchen eben unsere Front-Facing-Node bei Starbucker ein bisschen geringer in der Liquidität zu lassen, damit, wenn wir mal irgendwo einen Security-Breach haben sollten, dass eben das Risiko oder der Verlust begrenzt ist. Das heißt, es ist anzunehmen, und wie gesagt, es ist eine Mutmaßung, weil es eben sehr schwierig ist, das zu analysieren, aber es ist anzunehmen, dass quasi die Durchschnittskapazität von den privaten Channeln im Network durchaus höher ist als die Durchschnittskapazität von allen öffentlichen Channels.
Okay.
Also das ist eine ungleiche Verteilung.
Aber okay, ja. Aber was können wir jetzt aus den Zahlen rausnehmen? Also es sind jetzt in öffentlichen Channels eben 3700 Bitcoin und die Zahl ist in den letzten 3 Jahren gestiegen von knapp 1000 Bitcoin. So, wir haben ja schon gesagt, okay, das kann nichts aussagen über das Transaktionsvolumen, weil die Dinger können ja beliebig hin und her gesteckt, aber kann man aus diesem Wachstum überhaupt was rauslesen? Also wahrscheinlich schon, aber ja, woher kommt dieses Wachstum? Was würdest du sagen? Kommt es, weil ich habe es gesehen, ich habe gestern ein paar, also die öffentlichen Notes ein bisschen ausgewertet und ich habe gesehen halt, dass 3100 dieser 3700 Bitcoin kommen von den Top 50 öffentlichen Node, also Bitfinex, Alembic und Kraken und so weiter. Was sagen uns diese 3700? Weil, so wie ich das verstehe, werden die ja auch teilweise, also es werden die ja doppelt gezählt, weil wenn Kraken einen Channel zu Bitfinex hat, dann haben die ja beide von mir aus 500 Bitcoin Kapazität und würde ja als 1000 Kapazität gezählt werden in dieser Statistik.
Da hatten wir ja gestern schon mal kurz drüber gesprochen.
War mir übrigens auch nicht bewusst, also auch hier.
Leider findest du ja, also auf den Seiten, die diese Statistiken eben ausgeben, findest du ja teilweise sehr wenig zu der Methodik. Also es kann natürlich auch sein, dass die, wenn zum Beispiel, wenn man auf 1ML schaut, dass die das rausrechnen. Das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall eine Anfrage gestellt, an jemand anderen, der eben auch Lightning Stats veröffentlicht, Ambus.space, und weil die kenne ich eh, und wenn ich da eine Antwort kriege, dann machen wir vielleicht einen Nachtrag oder so, oder du tweetest drüber. Aber das wäre halt schon mal ein Problem, warum die Statistik irgendwie ein bisschen zu hinterfragen ist, ne? wenn die Kapazität zweimal gezählt wird, unter der Annahme, und das ist ja immer wichtig, wenn man Statistiken analysiert, dass man eben eine Grundannahme hat. Die Grundannahme, die ich jetzt mal aufstellen würde, damit man besser darüber sprechen kann, ist, wenn ich Kapital habe, dann möchte ich das nicht einfach unaktiv, also einfach passiv sitzen lassen. Ne? Ich will, dass es irgendwas tut oder dass es zumindest einen Zweck erfüllt. Und unter dieser Annahme würde ich behaupten, dass die Kapazität wächst und vor allen Dingen in den großen, ne, in den Company Nodes sozusagen, ist ein Zeichen dafür, dass diese Liquidität irgendwo auch gebraucht wird. Und das ist erstmal, wenn man über die Adoption spricht, eine gute Statistik, würde ich sagen.
Ja, das ist ein guter Argument. Ja.
So, aber natürlich ist es eben so, wie du ja auch gesagt hast, die Kapazität ist eben bei den großen Nodes. Gerade LNBIG zum Beispiel. LNBIG verkauft zum Beispiel Inbound Capacity. Also ich kann quasi LNBIG dafür bezahlen, dass sie mit mir, mit meinem Noten Zahlungskanal aufmachen. Das würde ich eventuell machen, wenn ich ein Knotenpunkt im Netzwerk sein möchte, der halt möglichst viele Zahlungen routet, weil für das Routing werde ich halt bezahlt. Also ich kriege eine geringe Gebühr. Lightning hat ja keine Mining-Gebühr, wie Mainlayer das haben, sondern eben, wenn ich eine Zahlung über mehrere Knotenpunkte hinweg schicke, dann kriegen diese Knotenpunkte einen ganz kleinen Teil dieser Zahlung eben ab. Und das ist die Routing-Fee. Das heißt, es ist durchaus... Also die Validität des Business Models kann man hinterfragen, weil der Return ist sehr, sehr, sehr gering. Aber es gibt durchaus Nodes, die einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier ein bisschen Kapital liegen und ich möchte das jetzt ins Netzwerk schieben, um eben ein Routing-Hub zu werden. Das ist halt auch immer ein Argument, was von der Anti-Lightning-Seite kommt, dass diese ganze Liquidität im Netzwerk und auch die Bewegung im Netzwerk nur Routing-Hubs sind, die sich gegenseitig irgendwie Liquidität zuschieben und die jetzt das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt hier total viel geroutet, es muss hier anscheinend richtig viel Adoption geben, dabei ist das nur ein anderer Routing-Hub, der eben irgendwie gerade seine Channel ausgleichen will, oder? Genau, aber das ist erstmal, ich finde, eine sehr schöne Annahme, natürlich irgendwie eine Interpretation, aber dass dieses Kapital tatsächlich auch irgendwo gebraucht wird. Also Kraken zum Beispiel hat ja gab schon immer ein paar Exchanges oder gibt schon länger ein paar Exchanges, die Lightning Withdrawals eben erlauben, aber Kraken ist, sag ich mal, die größte Mainstream-Exchange, würde ich sagen, die Lightning integriert hat.
Ja, Bitfinex noch, aber ja.
Ich weiß gar nicht, wie die im Ranking stehen. Da hatte
ich
jetzt auch
gerade drüber nachgedacht. Die sind schon noch sogar größer, oder ja, weiß ich nicht.
Okay, also Bitfinex und aber Kraken auf jeden Fall jetzt als letztes, als News eben Lightning Withdrawals. Und wenn die das anbieten, dann müssen sie natürlich sicherstellen, dass sie die Liquidität überhaupt auch bedienen können. Dass wenn jemand da jetzt Geld rausziehen will, dass sie das auch irgendwie zur Verfügung haben. Und deswegen... das erstmal als Claim. Also ich würde schon sagen, dass man durch die Steigerung der Kapazität ein wenig auf Adoption schließen kann, aber es ist natürlich es ist nicht richtig Hard Data.
Eine andere Zahl, die es gibt, und die ist, finde ich, eigentlich einigermaßen beeindruckend. Es sind inzwischen 37.150 öffentliche Lightning-Nodes laut 1ML. Und das lässt ja schon mal darauf schließen, dass die 137 natürlich nicht wörtlich sind. Aber die sind auch gewachsen, die Nodes. Und wenn man bedenkt, dass eigentlich viele ja gar keinen Node haben, um Lightning zu benutzen. Also ich habe keinen, wie man ja schon mal erfahren hat. Es gibt ja viele, viele Wallets, die alles abnehmen und so weiter. Und ich sage es mal, der Otto-Normalverbraucher, von dem wir ja reden, der wird eigentlich kein Lightning-Node wahrscheinlich starten. Also haben wir da schon einige 10.000 bis 100.000 oder weiß nicht. Also auf jeden Fall eine Zahl, die deutlich größer ist als 37.000 Lightning-Nutzer.
Also was ich ganz
interessant. Außer, dass der Markus natürlich 4 Nodes im Keller hat.
Mindestens. Ja. Das war ja irgendwann sogar Meme bei uns. Ne? Der Trend geht zur Zweitnode oder zur Drittnode. Ja. Was ich ganz interessant fand, du sagtest gerade, dass der normale Nutzer vermutlich eben keinen Node haben wird. Ja. Das ist tatsächlich ein Trend, den ich schon sehe, weil das Schöne ist, dass Lightning-Nodes ein ganzes Stück leichter sind als eben eine Bitcoin-Full-Node zum Beispiel. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einen Lightning-Node mit einem, ja, ich sag mal, einem gewissen Level von Trust, nämlich ich verifiziere die Blöcke auf dem Main-Layer nicht selber, sondern ich lasse es jemand anderen machen und hole mir die Daten von dem, also wie zum Beispiel ein Lightweight-Wallet, das er auch macht, ist es möglich, durchaus einen Lightning-Node einfach auf dem Handy laufen zu lassen. Und es gibt auch heute bereits Apps, die das halt machen. Also Breeze wäre zum Beispiel ein super Beispiel dafür. Die haben Also Breeze wäre ein gutes Beispiel. Die haben einen tatsächlichen LND-Client, der dann wirklich auf dem iPhone oder auf dem Android-Phone halt läuft. Das ist so die typischste oder die weit verbreiteste Lightning-Implementation, die wir haben. Und es gibt tatsächlich jetzt auch Services. Blockstream entwickelt da ganz, ganz intensiv dran, die sich zum Ziel gesetzt haben, sie möchten diese Lightweight-Clients eben halt auch noch besser machen, so dass der Nutzer eben mit diesem ganzen Channel Management und Liquidity Management gar nichts mehr zu tun hat, aber trotzdem seine Keys behält. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Konzepte und ich glaube schon, dass wir eher in eine Richtung gehen, wo wir so ein Mixed Custodial Setup eben zum Beispiel haben, wie dass du jemanden hast, wie jetzt bei Blockstream Green, also bei Blockstream Greenlight, das ist der Service, von dem ich gerade sprach, dass du jemanden hast, der quasi das gesamte Liquidity Management für dich macht, aber du halt trotzdem deine Keys behältst. Und das ist, glaube ich, eher so. Also ich glaube schon, dass wir am Ende einfach quasi alle Lightning-Nodes eben betreiben, ohne das unbedingt direkt zu wissen. Weil ne, das ist ja auch das, was Bitcoiner schon seit langer Zeit über Full-Nodes sagen. Bei Full-Nodes sehe ich auf jeden Fall die Hürde größer, weil ne, du musst halt irgendwo einen halben Terabyte an Speicherplatz rumliegen haben, damit das überhaupt funktioniert. Das passiert vielleicht auch irgendwann, aber ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen komplizierter. Bei Lightning Nodes ist es tatsächlich gar kein Problem, das Ding einfach auf dem Smartphone laufen zu haben.
Ja, wenn das ganze Thema Channel Management weg ist, also weil das sehe ich einfach nicht, dass einer hier in die 21-Gruppe kommt und sagt, kann mal jemand einen Channel zu mir aufmachen, ich brauche noch ein bisschen Inbound Liquidity und jetzt muss ich mal wieder meine Channels balancen. Also, das sehe ich halt einfach überhaupt gar nicht. Also es muss halt wirklich für den sein, okay, ich habe hier ein Wallet und ich sende damit und das ist halt jetzt zufällig Lightning. Also sonst, ja, genau.
Das ist aber tatsächlich ein Problem, was sich auf Implementierungsebene lösen lässt, was nicht unbedingt jetzt im Spec eben gelöst werden muss. Also ich zum Beispiel, dadurch, dass ich einfach keine Zeit mehr habe, ich habe angefangen Lightning eben mit einem LND-Node und habe alles selber gemacht und habe immer versucht, meine Channels auszugleichen und alles Mögliche. Und dazu habe ich mittlerweile einfach gar keine Zeit mehr und ich nutze jetzt den Client von Blockstream, C-Lightning oder Lightning Core heißt er mittlerweile, glaube ich, oder Core Lightning. Die haben so ein Rebranding gemacht. Und da läuft tatsächlich einfach eine Art Bot eben drauf, der alles für mich macht. Der öffnet Channel automatisch, der balance Channel automatisch, der macht vielleicht sogar einen Submarine-Swap automatisch, also eben On-Chain zu Lightning-Swaps. Und da sehe ich halt tatsächlich auch ein großes Potenzial, ne, dass wir eben in so eine natürlich ist es auch wieder mit Trust verbunden, weil du natürlich irgendwie einen Automatismus deine Sachen managen lässt, so, aber ich glaube einfach, wir kommen nicht in so einen Big Adoption Bereich, wenn wir nicht so ein Grundniveau an Trust eben drin haben. Ja. Und wichtig ist ja nur, dass es quasi auch anders geht, ne? Also ich habe persönlich gar nichts gegen Trust, ich bin aber immer der Meinung, es muss die Option geben für jemanden, das auch komplett trustless zu machen. Aber ich sehe halt durchaus Potenzial darin zu sagen, okay, irgendwann hast du halt einfach so ein Ding, das sieht aus wie ein kleiner WLAN-Router, das steckst du dir in deine Steckdose und da drin ist halt ein Raspberry mit einem Lightning-Node und zum Beispiel eben CLBoss, also diesem Skript, was quasi alles für dich macht. Das connectet, richtest du über die Smartphone-App dann irgendwie ein, kriegst halt einen Funding-QR-Code, schickst irgendwie 5 Millionen Satoshi drauf und dann läuft das Teil und du bist halt liquide, ne? Und das ist halt, genau, aber genau, da sind wir noch nicht.
Das ist eben, das ist ja das andere Thema. Ja, wir sind noch früh und so weiter. Das höre ich halt auch schon jetzt seit Jahren. Aber ich habe ja da auch Geduld. Und wie du schon sagst, in der Theorie hört sich das halt, ist es halt auch einfach ein cooles Konzept, wenn das so funktioniert, weil ja, irgendwie müssen wir ja skalieren. Anderes oder beziehungsweise gleiches Thema. Was haben wir noch für Zahlen? Und wir haben gerade eben schon über Kraken geredet. Kraken hat gestern, also die haben, das gibt es ja erst seit einem Monat oder so, dass man dort Withdrawals und Deposits mit Lightning machen kann. Und es war so, dass es jetzt im ersten Monat oder in den ersten 20 Tagen waren es 2227 Withdrawals und Deposits. Also erstens mal dafür, dass irgendwie die ganze Community 2 Jahre lang auf Kraken eingeschrien hat, dass sie endlich Lightning implementieren, finde ich es noch relativ wenig. Aber genau, das sind eine der Zahlen, die wir haben. Und Bitfinex postet auch ab und zu Zahlen. Ich habe jetzt mal geschaut, das letzte Mal war es im September und da haben sie ungefähr 80 bis 90 Lightning-Auszahlungen am Tag und insgesamt waren es da 10.000. Ist das nicht der richtige Use Case für Lightning oder unterstützt es die 137-Leute-These?
finde ich ganz schwierig. Also ich glaube, so Exchange Withdrawals sind eine Sache, wo wir, wenn wir jemals so richtig krasse Adoption da eben sehen oder halt viel Nutzung, dann halt in einem High-Fee-Environment, ne? Also aktuell ist es halt tatsächlich so, ich würde auch wahrscheinlich, also je nachdem, was es für ein Betrag ist, Lightning hat ja eben dadurch, dass es durch diese Zahlungskanäle in seiner Nutzung quasi im Betrag ein bisschen begrenzt ist. Also ich würde jetzt $100,000 nicht so einfach mal eben über Lightning verschicken können. Ich glaube, das ist deswegen gerade für den Exchange-Use-Case, also gut, ich hebe jetzt nicht regelmäßig $100,000 von der Exchange eben ab, aber ich glaube, dass solange wir regelmäßig halt für ein Set pro V-Byte irgendwo abheben können, oder dass das nicht unbedingt ein riesen Use-Case ist oder vor allen Dingen auch hinsenden können. Ne? Also beim Abheben ist ja eh meistens eine Pauschalgebühr bei den meisten Börsen, aber gerade beim Hinsenden ja nicht unbedingt. Und bei Kraken haben wir jetzt ja schon eine extreme Steigerung, glaube ich, gesehen in den Withdrawals. Also auf jeden Fall eine Steigerung. Und die haben ja jetzt auf jeden Fall vor einer Woche oder vor 1,5 Wochen die Fees halt rausgenommen.
Ja, genau. Das sollte ja eigentlich ein riesen Argument für Lightning sein.
Genau, wenn du nicht halt eh nur 8 Cent für eine Transaktion zahlen würdest. Also ich glaube,
aber Withdrawal, ich muss mal kurz schauen, aber Withdrawal kostet, glaube ich, 0,005. Also es ist schon ganz schön teuer oder 0, ich weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig, ich habe die Zahlen da.
Ja, stimmt. Kraken nutzt auch Pauschalgebühren, hast du auf jeden Fall.
Genau, die haben auch Pauschalgebühren. Also das müsste ja eigentlich schon ein Argument sein.
Ja. Ist eine super gute Frage. Also wundert mich tatsächlich auch ein bisschen. Eine Erklärung dafür wäre halt einfach, dass die Nutzer, die auf Kraken Bitcoin kaufen, einfach kein Lightning Wallet haben. Vielleicht fehlt die Education. Mhm. Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass es einfach ein Usability-Problem ist, sondern eher, dass einfach die Leute noch nicht so richtig aware sind, dass es halt existiert oder das ist halt, wie man es nutzt. Also ich meine, was man ja regelmäßig sieht, also gerade wenn man in den Krypto-Communities unterwegs ist, sind Leute, die nicht ganz verstehen, was ist jetzt der Unterschied, kann ich diesen Token jetzt abheben, auf welcher Chain muss ich ihn abheben, kann mein Wallet das, bla bla bla, ne? Soll ich jetzt ERC20 nehmen oder nehme ich jetzt Binance Chain und was ist der Unterschied? Und ich glaube, ein ähnliches Phänomen sieht man so ein bisschen bei Lightning, dass eben derjenige, der vielleicht einfach, der gar nicht in diesem Space drin ist, sondern wirklich einfach nur Bitcoin kauft, weil er irgendwie, ne, von einem Bekannten davon gehört hat oder sonst irgendwas oder einfach jetzt mal gamblen will oder sonst was, der wird einfach das sehen und denken, was ist jetzt Lightning? Dazu.
Der wird gar nicht abheben.
Was?
Der wird,
ja,
gar, stimmt, nicht
der wird gar nicht abheben, hast recht, ja. Dazu kommt, dass bei Kraken das Wording, das ist mir auch aufgefallen, ich habe mich gefragt, warum sie das gemacht haben. Das Wording ist so ein bisschen seltsam, wobei das wahrscheinlich den Otto-Normalverbraucher auch gar nicht stören würde, aber ich glaube, sie sagen, sie unterscheiden zwischen Blockchain-Based Protocol und New Channel-Based Protocol oder sowas.
Aha, okay.
Und wenn ich ein bisschen unvorsichtig wäre, oder wenn nicht unvorsichtig, wenn ich ein bisschen uninformiert wäre, würde mich das wahrscheinlich, also ich bin jemand, der liest solche kleinen Texte immer. Mich würde das wahrscheinlich abschrecken, aber wahrscheinlich den Otto Normalverbraucher nicht. Also tatsächlich kann ich dir nicht wirklich sagen, warum wir nicht mehr Withdrawals bei Kraken sehen. Mich wundert das auch, weil die Zahl finde ich tatsächlich nicht, die reißt mich nicht vom Hocker.
Nee, und das ist auch ein anderes Argument von mir. Ich denke mir halt, in der Community ist Bitcoin so beliebt und jedes Unternehmen, das wirklich gute Lightning-Zahlen vorweisen könnte, wäre ich mir eigentlich sicher, dass sie die ständig posten würden. Zumal Bitcoin ja keine Marketingabteilung hat und die ja sozusagen von den Usern und kommen muss. Und ich habe so wenig Zahlen gefunden. Zum Beispiel, also Bitrefill haben wir auch kurz besprochen, ist meines Erachtens eigentlich ein perfekter Use Case für Lightning. Und Bitrefill ist ja eigentlich auch ziemlich groß, ehrlich gesagt. Also ich nutze die auch regelmäßig. Und ich habe mal geschaut, die haben, glaube ich, 2 Millionen Besucher jeden Monat auf der Seite. Also die sind wirklich gut. Aber sie bieten halt nicht nur Lightning an, sondern auch Bitcoin On-Chain und sogar noch ein paar andere Coins. Genau. Die posten keine Lightning-Statistiken. Also Sie haben einmal im März 2021 haben sie einen Tweet-Thread zum Lightning-Adoption gemacht und haben einen Chart gepostet, wo sie halt sozusagen ein Lightning-Wachstum gezeigt haben, haben aber da die Y-Achse abgeschnitten, weil wahrscheinlich irgendwie das Volumen dann irgendwie wieder was zu viel verraten hätte und seitdem auch wieder nichts. Das ist halt natürlich kein Beweis, dass Lightning nicht genutzt wird, aber ja, für mich schon irgendwie auch ein deutliches Indiz.
Also
Bitrefill ist doch perfekt für Lightning, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also gerade.
Also muss man vielleicht sagen, Bitrefill kann man einfach Gutscheine kaufen von allen möglichen Shops, Amazon-Shops und musst keine Adresse hinterlegen. Du kannst einfach eine Lightning-Zahlung machen und kriegst halt einen Gutscheincode. Also E-Mail-Adresse musst du, glaube ich. Die musst du noch nicht, aber weiß ich gar nicht mehr. Doch, kann sein, dass du es musst.
Also ich glaube, ich habe mich immer angemeldet. Ich weiß gar nicht, ob es ohne geht. Genau, und die haben tatsächlich, also sie sind ja auch vom Produkt her schon in die Richtung halt ausgerichtet. Ne? Also sie zum Beispiel kriegst du, wenn du einen Account erstellst, kriegst du sofort eine Lightning Address. Also, ne, dass du halt quasi einfacher Lightning-Zahlung erhalten kannst. Also ja, ich würde auch, das würde ich unterschreiben, 100% der perfekte Use Case. Und mein Standpunkt ist ja ganz klar. Ich bin halt fest davon überzeugt, Lightning hat längst nicht die Adoption, die es haben müsste bei der Utility, die es eben bietet. Und die Frage, die ich halt viel interessanter finde, ist, warum ist das eigentlich so?
Ich habe eine Theorie, aber sag du erstmal.
Nee, jetzt bin ich gespannt. Hau raus. Was ist deine Theorie?
Nee, meine Theorie ist einfach, dass die Leute nicht gern Bitcoin ausgeben. Also die Leute machen nicht gerne, also sie geben nicht gerne Bitcoin aus. Sie wollen lieber irgendwie ihre Euros aus und ihre Bitcoin behalten. Und es ist meines Erachtens total nachvollziehbar. Und ich sehe es auch in meinem Verhalten. Ich weiß nicht, vor 2014 bin ich durch halb München durchgefahren, damit ich Bitcoin-Transaktionen machen kann in irgendwelchen Restaurants, die es angeboten haben. Habe ich natürlich im Nachhinein bereut. Aber es war halt in dem Moment war es cool für mich, weil ich halt da auch alles cool fand und neu fand und so weiter. Aber im Nachhinein war das halt auch erstens eine doofe Entscheidung, aber es war halt auch nur aus der Euphorie heraus, ja, wie cool ist das denn? Aber nicht, weil ich das irgendwie unbedingt machen wollte oder weil es irgendwie Sinn gemacht hätte. Und ich glaube, so denkt jeder Otto-Normal-Benutzer, der macht Bitcoin-Transaktionen, um Bitcoin zu kaufen und irgendwie vielleicht noch auf seine Wallets zu ziehen. Und danach hat er erstmal gar keinen Anreiz mehr, irgendwelche Bitcoin-Transaktionen zu machen. Jedenfalls jetzt nicht jetzt mal in unserem Europa. Wir können jetzt nachher über Remittance und so weiter reden, aber jetzt so zum Bezahlen bin ich einfach grundsätzlich skeptisch, was Bitcoin angeht. Und es hat noch nicht einmal was mit Lightning zu tun. Und Also das ist meine Theorie.
Also genau, also ich Remittances sehe ich natürlich auch, finde ich aber, das ist für mich halt so ein klares Thema und das hat ja auch, also El Salvador hat es ja auch so ein bisschen gezeigt, dass es halt auch tatsächlich funktioniert. Das finde ich nicht so einen spannenden Diskurspunkt wie dieses Merchant-Ding. Ne? Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du gerade gebracht hast. Das ist was ich in den Communities auch immer wieder sehe, was ich halt immer gar nicht verstehe. Es wird halt total diese Hodel-Mentalität gepusht, die ich ja grundsätzlich auch verstehe, aber beim Hodeln geht es nicht darum zu sagen, du gibst nie Bitcoin aus, sondern es geht darum, wenn der Kurs gerade mal rot ist und auch wenn er für eine längere Zeit mal rot ist, dann lass dich nicht zur Angst verleiten und behalt deinen Stack lieber, weil vielleicht bereust du es halt in einem Monat, wenn wir dann wieder eine Zeit lang grün waren. Das ist ja eigentlich der Ursprung dieser Mentalität. Und die Leute interpretieren das mittlerweile aber so ein bisschen als, jeder, der Bitcoin wieder hergibt, um irgendwas zu kaufen, ist ein Idiot. So, und ich gehe halt immer andersrum ran und sage halt, ja, je mehr ich mit Bitcoin bezahlen kann, desto weniger Fiat muss ich überhaupt behalten. Ich habe zum Beispiel keinen Fiat-Notgroschen.
So, das ja, aber dann, also, sind wir halt wieder bei der Hardcore-Community. Und klar, da gibt es auch jene, die sind halt schon auf dem Bitcoin-Standard und so weiter. Na klar, die bezahlen dann mit Bitcoin. Aber das ist halt auch wieder nicht der Otto-Normal-Nutzer, meines Erachtens.
Richtig. Und den Use-Case für den Otto-Normal-Nutzer sehe ich vor allen Dingen in Zahlungsoptionen, wo der Nutzer gar nicht richtig merkt, dass er Lightning nutzt. Ja. Und dafür, also quasi wie halt ein Kreditkarten-Settlement-Layer, wo du ja auch eben du in deinem Wallet oder in deinem Frontend wird dir halt Euro angezeigt. Es ist dir eigentlich egal, in welcher Währung das Ganze jetzt abgehandelt wird zwischen den einzelnen Teilnehmern in diesem Netzwerk. Und am Ende kommen eben halt auch Dollar raus oder Euro raus oder was auch immer. So, und da haben wir halt, das ist ja das, worüber Malice auch in Miami gesprochen hat, das Superior Payment Network, dass du eben halt wirklich zum einen ein viel performanteres Netzwerk haben kannst, weil es eben nicht mehr so redundant sein muss, wo eben 1000 Calls durch die Gegend geschickt werden, Autorisierung zwischen Banken und alles Mögliche, sondern du hast halt eine Richtung und es ist halt settled. Und der nächste Punkt ist halt die Processor-Fee. Dadurch, dass du eben nicht 20 oder sagen wir 10 Entitäten hast, die irgendwie in diesen Zahlungsprozess involviert sind, die alle irgendwie Geld verdienen müssen an diesem Zahlungsprozess, hast du halt eine viel geringere Gebühr. Also was ist die normale Kreditkartengebühr in Deutschland? Irgendwie so zwischen 1,5 und 3% wahrscheinlich. Citation needed, müsste man mal nachschauen. Aber ich glaube, so die Durchschnittsgebühr ist irgendwie um die 2%. Die fällt bei Lightning halt weg. Und das ist natürlich nicht unbedingt im Interesse des Nutzers, weil der kriegt die Kreditkartenfee meistens eh nicht mit. Aber auf jeden Fall im Interesse des Merchants. Also für solche Use Cases sehe ich Lightning halt perfekt. Und das ist ja genau das, was wir versuchen mit Starbucker zu erreichen, dass wir eben sagen, okay, der Hardcoin-Bitcoiner, wenn der will, dann kann der hier, kriegt er einen Lightning QR-Code und er kann mit seinem privaten Lightning-Node direkt hier alles bezahlen. Aber wer das nicht will, der hat halt einfach sein Wallet, da steht ein Dollarbetrag, der wird halt bei uns natürlich in Sats gehalten und das müssen wir halt, haben wir auch eine Notice auf der Seite, dass es natürlich mal sein kann, dass durch Kursschwankungen eben sich der Dollarbetrag ändert, weil wir eben in Bitcoin halten. Aber grundsätzlich ist alles in Dollar nominiert und du kannst halt sagen, okay, wir arbeiten jetzt gerade sehr intensiv daran, dass du tatsächlich einfach sagen kannst, okay, ich fülle jetzt mein Wallet mit meiner Kreditkarte auf und bezahle damit einen Creator. Alles passiert in Dollar. Im Hintergrund ist alles Lightning. Und jeder profitiert davon, weil wir eben halt sagen können, okay, hey, wir haben keine Processing Fees, wir haben kein gar nichts. Der Creator kriegt echtes Geld sofort, auf das er sofort Zugriff hat, uneingeschränkt. Da muss er nicht erst zu uns kommen und das umtauschen, wie das halt bei vielen von diesen Seiten ist, wo du dann irgendein Website-Token hast. Und wir sagen halt, hey, keine Ahnung, OnlyFans nimmt halt 20%, wir nehmen halt nur 10, weil wir sind halt wir sind halt viel leaner, was unsere Zahlungsstruktur angeht, unsere Gebührenstruktur. So, und das muss sich etablieren. Das ist der Punkt. Und woran es aktuell ein wenig scheitert, würde ich ganz klar sagen, ist Usability.
Ja.
Das ist ja auch ein Lieblingsthema von uns in der Konsens- und Nonsens-Gruppe. Usability von Lightning ist halt tatsächlich super schwierig. Und wir brauchen meiner Meinung nach Apps und Produkte, die das Ganze eben wirklich so verpacken, dass der User, egal was für ein User das ist, egal ob der irgendwie hier Network-IT studiert hat oder in seinem Leben nie über Instagram hinausgekommen ist, beide müssen in der Lage sein, quasi dieses Superior Payment Network irgendwie nutzen zu können.
Ja, also entweder, weil es halt im Hintergrund ist, so wie bei Strike, das ja angekündigt hat in Miami, oder genau, oder die UX ist so gut und vor allem die App oder das Bedürfnis oder die App die Nutzer unbedingt nutzen wollen, ist so gut, dass sie sagen, ja, okay, jetzt beschäftige ich mich halt mal eine Minute mit Lightning oder zwei Minuten mit Lightning, weil mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Und da sind wir jetzt eigentlich schon bei Starbucker, weil das war ja auch einer meiner Argumente. Es braucht meines Erachtens trotzdem noch Killer-Apps, wo die Leute eben wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt diese App benutzen und die benutzt halt Lightning, also muss ich mich damit kurz beschäftigen. Erklär mal ein bisschen Starbucker und genau, dann können wir nachher noch ein anderes spannendes Thema anreißen, weil wir ja auch mal darüber nachgedacht hätten, wäre das nicht cool, wenn Starbucker ein Token hätte. Aber erklär mal nochmal kurz Starbucker.
Genau, also es ist tatsächlich von der Idee her überhaupt nichts Neues. Also wir haben jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden. Wir machen Content-Monetarisierung. Wenn ich ein Content-Creator bin, egal aus welchem Genre, kann ich Medien, also einfach Content auf der Seite hochladen und kann mir dann irgendwie aussuchen, was für ein Monetarisierungsmodell ich jetzt wünsche. Ich kann zum Beispiel sagen, mein Content können nur Nutzer sehen, die mir monatlich halt eben Betrag zahlen. Ich kann auch sagen, die Nutzer müssen mir keinen monatlichen Betrag zahlen. Ich poste ja alles for free und gebe den Nutzern aber die Möglichkeit, eben mir Spenden zu senden. So ein bisschen der Value-for-Value-Approach. Oder man sagt eben, okay, ich will gewissen Content einfach hinter Paygates versehen und möchte quasi, dass die Nutzer einzelnen Content kaufen können. Also genau das, was man eigentlich eben von den Seiten wie Patreon und OnlyFans und theoretisch auch so Sachen wie YouTube, wobei das da ein bisschen abstrakter ist, aber auch YouTube ist ja Content-Monetarisierung mittlerweile, nur das wird halt durch Werbung finanziert und nicht unbedingt durch die Nutzer. Aber wobei die ja mittlerweile auch so Modelle haben, dass man irgendwie Spenden senden kann und in Livestreams und solche Geschichten. Genau, also darum geht's eigentlich. Also User-Generated Content monetarisiert durch den Konsumenten. Und den Unterschied, den wir halt ganz klar haben zu allen Legacy-Plattformen, ist, dass wir halt 100% auf Lightning bauen. In unserer Payment-Struktur. Das heißt, es ist eben, also eine Zahlung von einem Nutzer an einen Creator passiert immer im Lightning-Network. Und du kannst halt sowohl extern eben, also ein externes Wallet nutzen, um zu bezahlen, oder du kannst eben das Wallet, was wir bereitstellen, nutzen, um zu bezahlen. Und gerade da haben wir natürlich die Möglichkeit, extrem krasse Usability zu schaffen. Also extrem krass meine ich vor allen Dingen bezogen auf die Usability, die Lightning normalerweise hat. Weil auf Starbucker ist es zum Beispiel so, ich kann mein Wallet eben aufladen, aktuell mit On-Chain und Lightning, wie gesagt, sehr, sehr bald, hoffentlich auch mit Kreditkarten. Und dann gehe ich zu einem Creator und habe halt einen Zahlungsbutton und da steht halt einfach Pay with Starbucker Wallet und ich klicke da drauf und ist sofort abgeschlossen. Also ich muss nichts mehr machen, kein QR-Code mehr scannen, keine Adresse eingeben, kein gar nichts, sondern es ist halt wirklich quasi wie eine Legacy-Plattform, nur eben auf Lightning.
Ja, genau. So. Wobei, also die müssen es ja dann von ihrem Wallet wieder auszahlen und ist dann wieder Lightning. Genau, ja.
Genau, so also aktuell sind wir vor allen Dingen eben darauf fokussiert in der Usability, weil wir das Gefühl haben, den Zahlungsprozess selbst haben wir jetzt relativ slick gestaltet. Ja. Wie schaffen wir gute On- und Off-Ramps? So eine gute On-Ramp ist meiner Meinung nach eben, also wir kennen das ja aus den Apps, die man so nutzt, zum Beispiel Moonpay, ne? Also gut, da haben wir halt relativ hohe Gebühren für den Kauf, aber grundsätzlich gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich baue jetzt hier irgendwie ein Kreditkarten-Widget ein und da kauft der User dann direkt halt Bitcoin, kriegt das auch gar nicht so richtig mit. Man gestaltet es dann halt so als Wallet aufladen. Natürlich muss man transparent sein, dass das jetzt Bitcoin ist und so, aber das interessiert den User jetzt ja gar nicht richtig, eigentlich weil nicht, ja. Der ist ja da mit dem Use Case, ich will jetzt hier eben mein Konto aufladen und dann das eben auch direkt ausgeben am besten. Ja. Und die andere Seite ist natürlich die Off-Ramp.
Ja, genau. Das heißt, ihr begrenzt euren, ich sag mal, Total Addressable Market nicht auf die 137 Leute, sondern eben eigentlich auf jeder der Kredit, also es muss eigentlich mit Kreditkarte funktionieren, nur Lightning ist halt dann alles im Backend und macht halt sozusagen die Magic. Eigentlich muss es so funktionieren, ja.
Genau, das ist der Anspruch, den wir gerade bei allen UI- und Entwicklungsentscheidungen eigentlich haben, dass wir immer sagen, natürlich sehen wir aktuell als Target Audience auch den Bitcoin-Space ganz krass. Ne? Also wir gerade was das Marketing angeht.
Beta-Tester, ja.
Ja, genau so. Und das ist halt, und ganz witzig ist ja auch, du hast natürlich recht, die Leute haben immer ein bisschen Respekt davor, Bitcoin auszugeben. Aber auf der anderen Seite, gerade die Hardcore-Community, die freut sich halt total darüber, Sachen mit Lightning zu kaufen. Wenn es halt kleine Beträge sind, macht das ja auch total Spaß. Also ich kann mich an deine Eistüte erinnern. Das ist halt einfach irgendwie eine geile Experience. Ne? So, also das macht schon Spaß. Genau, aber grundsätzlich bei allen Designentscheidungen so denken wir immer, kann das jemand nutzen, der bis jetzt nur Instagram genutzt hat zum Beispiel?
Ja, genau. So. Das muss eigentlich euer Anspruch sein, ja.
Das versuchen wir halt und also zum Beispiel gerade, was die Off-Ramp angeht, es gibt jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange die im Markt sind, aber Pay with Moon heißen die. Also wir sind jetzt im Lightning-Space oder im Crypto-Space langsam sehr verwirrend, weil wir haben jetzt MoonPay, Pay with Moon und Moon Wallet und das sind alles drei unterschiedliche Firmen, die unterschiedliche Sachen machen. Pay with Moon ist ein Service, der aktuell leider nur in Amerika verfügbar ist, aber du hast eine Eingabemaske, wo du deine Basisdaten quasi eingibst, dann kriegst du die Möglichkeit, eben einen Betrag auszuwählen, den musst du in Bitcoin begleichen und dann hast du sofort eine Prepaid-Visa. Mit diesem also es ist quasi, also der gesamte Prozess, wenn du eben amerikanischer Staatsbürger bist, der gesamte Prozess dauert maximal 2 Minuten und du hast sofort eine funktionierende Prepaid-Visa mit dem Bitcoin, die du da draufgeladen hast.
Das ist ja cool.
Und das, ja, es ist richtig cool. Und wobei ich glaube, gerade solche Produkte sehen wir halt.
Nee, erzähl.
Achso, ja, bitte.
Nee, du.
Gerade solche Produkte sehen wir halt als total passend für die Off-Ramps.
Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich eigentlich bei den Off-Ramps sozusagen den Need gar nicht so sehe, dass man unbedingt irgendwie noch eine Legacy-Lösung anbieten muss. Ich glaube, dass bei der On-Ramp wichtiger ist, dass die Leute mit Kreditkarte bezahlen können, aber die Creator, ich meine, die können dann schon auch Bitcoin ausbezahlen, finde ich. Also, das sind ja viel weniger auch. Ja. Und die haben ja dann auch den Anreiz, ich möchte meine Kohle irgendwie rausziehen und die können sich dann auch mal 5 Minuten damit beschäftigen.
Ja, genau. Aber das ist eben der Punkt. Ne? Also genauso wie wir ja da beim User dran denken müssen, müssen wir halt auch beim Creator dran denken, dass das eventuell Leute sind, die durch Content Creation ihren Lebensunterhalt finanzieren.
Ja.
Und das ist ein Konstrukt, was wir jetzt hier aus Deutschland auch total kennen. Selbst ich als jemand, der sagt, ich habe keinen Notgroschen mehr, zahle meine Miete in Fiat. Ne? Also ich kriege ein Gehalt, damit zahle ich meine Miete, der Rest geht halt in Bitcoin. So. Es gibt halt einfach gewisse Dinge, die kannst du in Bitcoin noch nicht begleichen. Also Bitrefill hat ja für die USA jetzt diesen Bill-Service angekündigt, wo sie allerdings 2% Gebühr für nehmen. Also es entwickelt sich ja langsam in so eine Richtung, aber solange wir einfach Fiat für gewisse Transaktionen noch brauchen, müssen wir halt jemandem, der seinen Lebensunterhalt damit finanziert, mit Content Creation, auch die Möglichkeit geben, irgendwie an dieses Fiat noch anzukommen. Ne? Und das versuchen wir halt jetzt aktuell.
Okay, bevor wir jetzt noch Token für Starbucks kurz mal diskutieren, würde ich dich noch bitten, ich habe noch einen kleinen Anschlag auf dich. Damit würde ich auch das Lightning-Thema abschließen. Und zwar, ich habe ja vor 3 Jahren mit dem Markus eine Wette gemacht, eine Lightning-Wette. Und da würde ich dich bitten, dass du die settlest, indem du sagst, okay, wer hat die gewonnen? Ja, genau. Aber ich glaube, also ich kann sie dir ja mal sagen. Wir hatten damals gewettet, ich hatte damals gewettet, wahrscheinlich hat sogar Yota ähnlich viel Adoption wie Lightning in 3 Jahren. Das war vor 2022, jetzt im Juni. So, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Ah, okay, das Bild ist nur aus. Das muss ich gleich rausschneiden. Genau, so, Yota hatte überhaupt gar nicht geliefert, kaum Nutzer. Lightning. Weiß nicht, musst du sagen. Wer hat die Wette gewonnen? Wer hat mehr Adoption? Lightning oder? Genau, ich muss vielleicht kurz nochmal vorlesen. Wir hatten gesagt, okay, das Ergebnis muss eindeutig sein, dass einer deutlich gewinnen hat. Also machen wir es anders. Ich habe die Wette eigentlich dem Markus schon zugestanden, aber ich wollte nochmal deine Einschätzung dazu hören.
Ja, es ist, also ich wollte gerade sagen, du würdest mich natürlich in der absolute Quatschlage jetzt hier bringen, eben, sozusagen, mit dem Call. Ich würde auch ganz ehrlich sagen, du kennst mich gut genug, um das zu wissen. Ich beschäftige mich viel zu wenig mit der Adoption von anderen Projekten. Während ich mich immer gerne mit der Technologie beschäftige, juckt mich eigentlich wirklich gar nicht, was so richtig darauf passiert aktuell, weil ich die Zeit einfach auch nicht habe. Hättest du mich jetzt gefragt, ob die Lightning Adoption in den letzten 3 Jahren angestiegen ist, würde ich grundsätzlich sagen, ja, das kann man auch ganz klar belegen. Aber wo jetzt die größere Adoption? Gibt es bei IOTA Adoption?
Nicht wirklich, nee.
Okay, wirklich. Ja, alles klar. Gut, das wäre jetzt auch mein Gefühl gewesen. Also, aber
also die IOTA Community sagt da bestimmt was anderes, aber wenn man off objektiv ist, passiert da mindestens genauso wenig. Nein, Schmarrn. So, okay, Markus, also jetzt hier offiziell Wette verloren. Es gibt ein Steak-Essen. Mal schauen, wann wir das machen.
Sehr schön.
So. Genau, dann möchte ich jetzt mit dir noch einmal kurz, weil wir das auch die Diskussion schon sehr oft hatten im Kanal, Token, ja oder nein? Es gibt ja in der Bitcoin-Community die allgemeine Ableigung gegen Token, die ich natürlich immer nicht besonders verstehe. Und gerade am Beispiel Starbucker wäre es ein, oder gemäß meiner oder auch ein paar anderen aus der Gruppe, würde es total Sinn machen, ein Token. Fragen alle, ja, wieso braucht es jetzt ein Token? Das funktioniert doch schon auch ohne Token. Genau, und der Grund ist meines Erachtens einfach Marketing. Also, ja, dir gehört jetzt im Moment 100% von, oder euch gehört 100% von Starbucker. Da geht es ja schon bei den Bitcoiner los, dass sie so irgendwie die Nase rümpfen. Wieso machen die jetzt einen Token? Natürlich, wenn ihr jetzt einen Token rausgibt und euch gehören 100% davon, dann ist der gepremined und oh Gott, da steigen ja viele Bitcoiner schon aus. Aber natürlich ist dieser Token, dann gehört ja zu 100% erstmal nur euch. Es ist eure Plattform, ihr habt da eure Arbeit reingesteckt und so weiter. So, was ist, wenn ihr sagen wollt, ihr kriegt jetzt, was hast du gesagt, 10% von den Fees bekommt ihr? Als was
genau.
Für ein Businessmodell? Genau, 10%. Genau. Was ist, wenn du sagst, jetzt mal die ganze regulatorische Thematik mal komplett beiseite gestürmt? Was ist, wenn du sagst, okay, 10% geht nicht an euch ins Unternehmen, sondern wird ausgeschüttet an die Tokenholder, die am Anfang auch zu 100% ihr seid? So, dann ist es erstmal das gleiche Konzept wie ein Unternehmen. Jetzt könnt ihr aber sagen, hört mal zu, Starbucker, also ihr habt noch keinen Token, ihr sagt aber, okay, Starbucker hat in einem Jahr, werden wir einen Token einführen und wir haben jetzt ein einjähriges Programm, wo die Leute sich für einen Airdrop qualifizieren können, wo wir sagen, okay, 30% der Starbucker Token, die im Moment zu 100% uns gehören, werden ausgeschüttet an Leute, die uns im ersten Jahr besonders unterstützt haben mit dem Posten von Content, mit Leute, die tatsächlich auch was gespendet haben oder was Creator unterstützt haben und so weiter. Da muss man sich natürlich irgendeine Formel überlegen, dass das Sinn macht, dass alle irgendwie geairdroppt werden. Und danach bekommen diese 30% der Tokenhalter auch in alle Ewigkeit sozusagen einen Teil der 10% Einnahmen, die ihr anhand, die ihr von diesen Fees bekommt. So, dann habt ihr auf einmal ein Jahr lang Leute, die sagen, wow, cool, da kann ich jetzt, das kann ich jetzt einfach mal testen und vielleicht gefällt es mir sogar und hab vielleicht die Chance, einen Teil von diesem Unternehmen teilzunehmen oder dass mir ein Teil von diesem Unternehmen gehört. Und das ist ja das, was in den letzten Jahren in DeFi und in ganz vielen anderen Protokollen passiert ist, dass ich nämlich die Early Community incentiviert habe, bestimmte Produkte zu testen und die dann natürlich auch, wenn sie gut sind, das funktioniert natürlich alles nur, wenn das Produkt gut ist. Die dann sozusagen so ein Projekt kickstarten und weil du hast ja immer das Problem, okay, du brauchst jetzt erstmal Leute, die da Content einstellen, aber die bekommst du nur, wenn Leute da auch dann irgendwie Geld bezahlen dafür, aber die bezahlen auch wieder nur das Geld, wenn der Content gut ist. Also du hast ja immer dieses Henne-Ei-Problem, dass du halt mit so einem Token und mit so einem Airdrop und mit so einem Liquidity-Mining-Programm eben umgeben kannst. Und meines Erachtens würde deswegen ein Token für Starbucker Sinn machen. Was sagst du dazu?
Ja, genau, also grundsätzlich das Gedankenkonstrukt dahinter und die Idee, die verstehe ich natürlich total, ne?
Ja.
Wir haben ja, also es gibt ja auch unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben ja, als wir zum Beispiel mal in einer der Gruppen darüber gesprochen hatten, da ging es ja vor allen Dingen auch um die Frage jetzt VC-Funding versus Token-Funding.
Ja.
So, ne? Also, so, und da bin ich halt ganz, habe ich eine ganz, ganz klare Meinung, weil ich halt sage, okay, ein VC kommt daher mit einem Background als VC, der hat die Tools, die Knowledge und die Skills, Risikobewertung zu betreiben. Mhm. Und gerade bei Early Startups und vor allen Dingen bei, also ich meine, gut, wir hatten jetzt ein Produkt, als wir gepitcht haben, aber gerade bei so Whiteboards-Pitches ist die Risikobewertung wirklich echt, das ist tatsächlich ein Beruf, ne? Also deswegen ist nicht jeder VC, das liegt nicht nur daran, dass nicht jeder das Kapital hat, sondern gute Investmententscheidungen bei Early Startups zu treffen, ist gar nicht so einfach. Weil du siehst ja, wie viele Startups täglich gegen die Wand fahren. Ja. So, und da sehe ich halt ein ganz, ganz großes Problem, weil ich halt sage, okay, wenn ich jetzt hier als Firma quasi ein Community-Funded Token rausbringe, direkt als Seed Round, also es gibt ja viele Unternehmen, die das irgendwie, Relay zum Beispiel, hat jetzt auch gerade ein Crowdfunding gemacht. Das ist ja, die haben zwar kein Token, aber das ist ja auch eine Form des quasi des Fundings durch User. Wenn du etabliert bist, dann ist das eine Sache, aber wenn du ganz früh am Start bist, dann hast du halt immer das als Unternehmen das Incentive, dich so gut zu verkaufen wie möglich, und du verkaufst dich halt an jemanden, der vielleicht nicht unbedingt alles durchblicken kann und der dann sein Geld daran verliert, weil du halt als Unternehmer vielleicht das Ding gegen die Wand fährst. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass wir Starbucker gegen die Wand fahren, aber das ist so mein allgemeiner Eindruck eben zu Token Funding.
Ja, aber das ist, da bist du ja bei der Geschichte, okay, ich verkaufe einen Token, aber ich habe ja das Modell vorgestellt, dass du den einfach airdropst an Leute,
genau.
Und danach, was dieser Token dann Preis hat, das ist ja dann nach einem Jahr, gibt's ihn ja dann vielleicht erst. Klar, dann würde auch der Markt entscheiden, okay, wie viel ist dieser Token wert, kannst du natürlich auch argumentieren, ja, die armen Investoren, aber meines Erachtens ist das halt Marktpreisfindung, dann was dann Starbucker wert wäre. Also ich sehe da nicht, ich verstehe sozusagen das Argument, Token verkaufen an dumme Investoren, sage ich jetzt mal, dass das ein bisschen shady ist, aber das würdest du ja in dem Fall gar nicht machen. Du würdest den einfach nur rausgeben. Und so ist es ja letztens, das Modell ICO gibt es ja gar nicht mehr. Die Leute verschenken einfach nur noch einen Teil ihrer Token und der Rest bekommt halt einfach dadurch einen Wert, weil es halt dann noch andere Leute gibt, die den auch noch haben wollen. Ja.
Mhm. Ja, die Frage dabei als aus unternehmerischer Sicht, finde ich, ist ganz klar die Mischung quasi. Du hattest ja gesagt, wir lassen Regulatorik außen vor, aber ja. Sind Token jetzt tatsächlich Anteile? Was machst du, wenn du mal in der Bredouille bist und du hast halt tatsächlich einen großen Kapitalbedarf? Musst du jetzt halt nochmal 30% abgeben? Oder, ne, also das sind halt so ein paar Sachen, die ich da ja durchaus schwierig, sag ich mal, sehe. Ja. Grundsätzlich von der Idee der Beteiligung, das finde ich halt eigentlich echt eine schöne Sache. Bei uns ist, also Starbucker hat jetzt nochmal ein ganz anderes Problem, über das man sprechen könnte, nämlich, wir sind ja ein Bitcoin-only-Startup, ja, und das macht das mit dem Token schon mal relativ schwierig. Ja. Aber grundsätzlich die Idee, eben den User quasi am Unternehmenserfolg zu beteiligen, vor allen Dingen, ne, in deinem Szenario hat der User ja ein relativ geringes Risiko. Anstatt dass wir eine Marketingausgabe haben, sagen wir ja quasi, anstatt Marketing mit dem Geld, was wir durch Funding zu bekommen, finanzieren wir Marketing durch Equity in dem Fall.
Genau.
Das wäre ja quasi der Token. Ja. Und jetzt die Frage, ob ist das jetzt tatsächlich Legal Equity oder ist es halt einfach eine Gewinnbeteiligung, ne? Aber ja, dadurch finanziert man das Marketing und das ist grundsätzlich eine Idee, die ich durchaus nachvollziehen kann und wo ich jetzt auch nicht quasi, wie wahrscheinlich viele aus der Community sagen würden, so, oh, das geht ja gar nicht, unabhängig jetzt von auf welcher Chain und wie macht man das und ist das jetzt dezentralisiert, bla bla bla. Aber der große Punkt ist ja, Equity in einer zentralisierten Unternehmen ist nie dezentralisiert. Das macht, da habe ich gar nicht den Anspruch dran. Ich würde jetzt nicht sagen, so, okay, Ethereum fällt grundsätzlich weg, weil es ist halt nicht dezentral genug, weil das macht in diesem Fall überhaupt, das ist überhaupt nicht relevant.
Total egal, ja.
Aber, ne, wie gesagt, so von der Ideologie eben zu sagen, wir sind halt ein Bitcoin-Only-Startup, vielleicht mit Taro, wer weiß, ne? Soon. Nein, aber tatsächlich würde ich da sagen Konsens, weil ich verstehe die Idee total. Ich würde nicht sagen, dass jeder, der es nicht macht, dumm ist, weil es ist einfach ein anderer Weg quasi, das anzugehen. Ja. Genau, aber und du brauchst halt, das ist ja auch so ein Punkt, du musst ja überlegen, ist das tatsächlich, also das ist dann ja Tokenomics sozusagen, ist das tatsächlich etwas, wo ich mich dann selbst noch finanzieren kann, wenn ich tatsächlich auf so viel Prozent der Einnahmen tatsächlich auch absehe, weil du brauchst ja trotzdem ein Initial Funding. Das ist ja wahrscheinlich, wenn du nicht gerade reich bist, irgendwie ein Investor. Ja. Und der will ja auch noch irgendwie, ne, sein
ja, genau.
Und der nimmt wahrscheinlich keine Tokens.
Also, ja, doch. Also normalerweise ist es halt so, dann behält er irgendwie 50% des Teams, 20% gehen an Early Bird Investoren und 30% gehen an den Airdrop und später holt sich dann halt der Investor sein Geld über diesen Token wieder. So ist er sozusagen das aktuelle erfolgreiche Modell bei ganz vielen. Nur ist es halt schon so, dass viele dieser Teams halt irgendwie semi-anonym sind oder semi-legal das alles machen, weil das halt einfach noch von der Regulatorik her sehr, sehr schwierig ist. Deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass Starbucks jetzt unbedingt einen Token braucht. Mir geht es ja immer nur um dieses allgemeine, dass ein Token Sinn macht. Auch, weißt du, mir ist es total egal, ob dieser Token zensurresistent ist oder auf der sichersten Chain der Welt läuft. Es muss einfach nur eine praktische Handhabung dieses ganzen, der ganzen Geschichte sein. Und ja, da haben sich halt Token als vorteilhaft erwiesen.
Ja. Genau, theoretisch, also so natürlich ist das von der Umsetzung ein bisschen schwieriger, weil du halt keinen Marktplatz, so keinen globalen Marktplatz hast, aber theoretisch kannst du es ja komplett ohne Kryptografie auch.
Ja, absolut.
Theoretisch kannst du sagen, klar, okay, wir haben jetzt hier einfach es gibt jetzt 100 Prämienmeilen sozusagen, ja, und die sind jeweils 1% quasi, ne? Und aber dann hast du natürlich das ist ja auch so das typische Argument, dann hast du eben nicht diese Möglichkeit, dass du jetzt halt einen globalen Marktplatz hast, wo, genau, dieser Token dann gehandelt wird und, genau, wo eben ein, genau, Investor vielleicht aussteigen kann.
Genau, genau.
Aber also Regulatorik sehe ich tatsächlich, also unabhängig davon, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht, sehe ich tatsächlich als gewisses Risiko, weil natürlich auch immer die Frage ist, was ist jetzt mit diesem Token tatsächlich verbunden? Wenn es, ja, Equity wirklich ersetzt, dann muss es ja auch ein gewisses Bestimmungsrecht geben. Und dann musst du Verträge schaffen, weil es ist ja zum Beispiel so, dass ich als Founder nicht einfach meine Prozente jetzt abgeben darf. Das, mhm, ist ja vertraglich geregelt. Und das ist, mhm, auch sehr sinnvoll, dass das so geregelt ist, weil meine Co-Founder und mein Team hätten eventuell ein Problem, wenn ich jetzt meinen Anteil an irgendeinen Idioten verkaufe. Mhm. So, und so ist es halt tatsächlich so, dass du halt nicht einfach sofort alle Anteile abstoßen kannst. Wie machst, mhm, du das, wenn du eben, also natürlich gibt es da auch eben Smart Contracts und dann kannst du ja im Token-Bereich viel machen, aber du brauchst halt tatsächlich dann auch wirklich ein wasserdichtes Konstrukt, weil du vielleicht nicht unbedingt diesen regulatorischen Rahmen hast, den aktuell eben Equity-Transaktionen haben.
Ja.
Und wie schaffst du es zum Beispiel, dass du, wenn du wirklich Tokens hast, was ja ein frei handelbarer Bereich ist, wie schaffst du so Dinge durchzusetzen wie ein Vorkaufsrecht? Mhm. Bei Equity ist es so, die Firma hat eigentlich in jedem, das ist so typischerweise in jedem Equity-Vertrag drin, die Firma oder beziehungsweise die anderen Founder oder die Firma haben immer das Recht, quasi wenn jemand Anteile abstoßen möchte, als allererstes zu sagen, ich nehme die. Bevor du die, mhm, irgendwem anderen gibst, habe ich erstmal das Recht, und wenn ich sage, nein, ich will die nicht, dann darfst du die abgeben. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil du als Firma eben sicherstellen musst, dass zum einen feindliche Übernahmen ist also ein Ding, aber zum anderen auch einfach, ich will jetzt nicht unbedingt einen Idiot im Board haben, der vielleicht gar nicht irgendwie den Case gerafft hat oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich der nächste Punkt. Also es ist ja mehr als nur Gewinnbeteiligung. Es ist ein komplexes Konstrukt.
Ja, wobei, wenn du, angenommen, du hättest eine Firma mit 100% auf Token, dann ist es ja nicht so, dass die auf einmal 70% vom Token haben können, die können ja dann nicht einfach einmal die Firma sozusagen laufen selber, oder den gehört zwar anteilig die Firma, aber das ist ja nicht so, dass die dann alles übernehmen in der Firma. Das ist ja dann auch, weil eben keine Rechte damit verbunden sind mit den Token.
Ja, aber das ist ja, also weil du ja sagtest, Investoren, also jemand, der quasi VC ist, würde auch über den Token investieren. Das ist denen ja wichtig, dass sie eine gewisse Form von
Mitbestimmung haben. Ach so, ja, okay. Haben. Ja, okay.
So,
ja,
also
stimmt,
du
in dem Fall, ja.
Gerade wenn, also natürlich, wenn du noch ein recht kleines Startup bist, dann geht es halt erstmal nur um Finanzierung und können wir überhaupt einen Return schaffen und so, aber wenn du sagst, okay, ich baue etwas mit dem Horizont zu sagen, okay, ich will das tatsächlich groß machen und hier wird es irgendwann ein Board geben und die Leute möchten, die hier investieren möchten, nicht unbedingt nur eine Gewinnbeteiligung, sondern vielleicht auch eben die Zukunft dieses Unternehmens mitformen, ja, dann klar, brauchst du diesen rechtlichen Rahmen. Dann
brauchst du diesen rechtlichen Rahmen, ja, verstehe ich, ja.
Genau.
Ja, okay, faszinierend. Also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute mit Starbucks. Ich bin ein Fan, ich bin auch noch kein Content Creator, aber fleißiger Tipper. genau, also ich wünsche dir alles Gute mit Starbucks. Ich bin echt gespannt, wo das noch hingeht. Und danke für deine Insights zum Thema Lightning. Ich hoffe, ich kann die Wogen in der Community wieder etwas glätten. Oder ich habe sie jetzt erst recht aufgewühlt. Mal schauen. Sehen wir mal, was ich jetzt finde.
Ich krieg bestimmt auch Shit jetzt.
Du auch? Nee, ich finde, du hast die Maximalistenposition ganz gut vertreten, finde ich.
Danke sehr. Ja, hat Spaß gemacht, wirklich.
Ja, super.
Klasse.
Genau, ansonsten kommt gerne in unsere Telegram-Gruppe, diskutiert weiter mit und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Ege.
Danke dir.